RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Sind unsere Dörfer noch zu retten? Habe ich mal provokativ über diese Sendung geschrieben. Mein Name ist Sascha Hingst. Herzlich willkommen zum RBB 24 Inforadio Forum. Ich bin hier in Großräschen in Brandenburg. Und jetzt werden Sie sagen, Moment mal, das ist kein Dorf, das ist eine Stadt. Und Sie haben recht. Es geht nämlich um mehr als nur um Dörfer. Es geht um die Zukunft unserer ländlichen Räume. Es geht darum, wie wir dafür sorgen, dass die attraktiv bleiben, dass die Jugend nicht abwandert, der letzte Bäcker nicht dicht macht. Wie sorgen wir für diese vielbeschworenen, gleichwertigen Lebensverhältnisse? Und weil so viele Großstädter davon träumen, aufs Land zu ziehen, auch umgekehrt, wie willkommen sind die eigentlich in den ländlichen Räumen? Darüber will ich heute diskutieren. Großräschen liegt in der Niederlausitz, eine strukturschwache Gegend. Neben mir sitzt der Bürgermeister Thomas Zenker, SPD. Herr Zenker, übermorgen macht die letzte Kinderärztin in Ihrem Ort die Praxis dicht. Was sagen Sie jungen Eltern?
Das bedauern wir natürlich. Und da gibt es auch schon intensive Diskussionen in der Elternschaft. Ich selber habe schon mit der Kassenärztlichen Vereinigung natürlich seit längerem Kontakt aufgenommen, die ja dafür eigentlich auch zuständig ist für die Lenkung der Mediziner. Aber halt auch sagt, Kinderärzte sind momentan deutschlandweit eine knappe Facharztgruppe. Und insofern ist es da auch aus Sicht der KV, die ja in Potsdam sitzt, nicht möglich, sofort dort eine Nachbesetzung zu finden. Interessant ist natürlich auch, das ist die gesundheitspolitische Komponente, dass auch die KV sagt, aber eigentlich ist in dem Versorgungsbereich Senftenberg-Großräschen immer noch über 100% Versorgungsgrad gewährleistet. Und so ohne weiteres könnten wir einer Zulassung nicht zustimmen.
Ja, aber wie lange fahren Sie mit nach Senftenberg? Wenn Sie mit dem Auto fahren mit dem Kind, glaube ich, so eine Viertelstunde. Aber ja, wenn Sie kein Auto haben, da wird es dann schon schwieriger. Ne?
Ja. Ja.
So, darüber reden wir nachher auch noch. Ich stelle Ihnen mal die anderen in der Runde vor, einfach in der Reihenfolge, wie wir hier sitzen. Direkt neben Herrn Zenker sitzt Linda Teuteberg von der FDP im Bundestag und dort auch im Ausschuss für Inneres und Heimat. Und Heimat ist für Sie auch Brandenburg, auf jeden Fall, geboren in KW und jetzt, glaube ich, in Potsdam wohnhaft.
Genau.
Zu meiner Linken Kerstin Hoppe, Bürgermeisterin in der Gemeinde Schwielosee, die sicherlich die Berliner besonders gut kennen, weil Tausende von uns da immer am Wochenende einfallen. Neben Ihnen Katrin Lange, die Finanzministerin von Brandenburg und last but not least Jens Graf vom Städte- und Gemeindebund hier in Brandenburg. Jetzt hatten wir gerade eben Frau Teuteberg schon gehört, hier macht die letzte Arztpraxis zu. Das ist ein Problem, das gibt es nicht nur hier, das gibt es auch nicht nur in Brandenburg, das gibt es auch in wohlhabenden Gegenden im Westen. Ist das etwas, wo die Bundespolitik was tun kann, indem man zum Beispiel Anreize schafft, im ländlichen Raum eben eine Arztpraxis zu öffnen?
Also das gibt es tatsächlich in vielen Regionen und ich bin nicht nur Brandenburgerin, ich bin auch Dorfkind, bin eigentlich in einem kleinen Dorf im Osten Brandenburgs, Görsdorf bei Storkow aufgewachsen. Und dass wir nicht überall die gleiche Versorgung mit allen Fachärzten haben und so, ist tatsächlich auch in vielen Regionen ein Problem. Natürlich können wir auch Anreize setzen, aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, wenn wir heute das Thema gleichwertige Lebensverhältnisse haben, auch mal rauszustellen, dass das ein ganz wichtiges Ziel ist, aber auch nicht das gleiche wie gleiche Lebensverhältnisse, dass wir auch drüber sprechen. Was macht auch die Lebensqualität ländlicher Räume aus, die eben auch attraktiv sein könnte, um Menschen anzuziehen, die Berufe, in denen wir einen Mangel haben, auch wieder ausüben auf dem Land. Also wir sollten durchaus auch die positiven Unterschiede und das, was es anziehend macht, hier zu leben, auch herausstellen. Aber natürlich müssen wir darüber sprechen, wie kriegen wir eine gute Versorgung an verschiedenen Regionen unseres Landes hin. Und ein wichtiges Thema eben, haben Sie auch angesprochen, das Auto wird man da übrigens brauchen. Ich finde, wir sollten das auch nicht gegeneinander ausspielen. Im Prenzlauer Berg kommt man gut mit öffentlichem Personennahverkehr hin, aber in Prenzlau ohne Berg und anderswo in Brandenburg und auf dem ländlichen Raum wird das Auto unverzichtbar bleiben. Deshalb ist es zum Beispiel wichtig, dass wir uns eher technologieoffen darum kümmern, wie können wir auch umweltfreundlicher sowohl Autoverkehr als auch ein paar innovative Lösungen wie Rufbusse und anderes auf dem Land organisieren.
Reden wir mal über den Verkehr nachher noch ein bisschen genauer und vielleicht stellen wir auch die Ärzte mal noch hinten an. Sie haben gerade eben so schön gesagt, gleichwertige Lebensverhältnisse sind nicht gleiche Lebensverhältnisse. Vielleicht sollten wir uns erst mal kurz fragen, was braucht eigentlich die ländliche Region, damit es sich gleichwertig anfühlt? Wie ist denn das in Schwielosee? Ich meine, bei Ihnen ist es so schön, dass die Berliner zu Tausende dahin kommen. Brauchen Sie eigentlich noch irgendwas?
Also wir brauchen ganz viel, das muss man ganz klar sagen. Und das ist eine große Herausforderung, Sie haben es angesprochen, wenn wir als Zuzugsregion natürlich immer wieder dargestellt werden. Aber die Probleme, die haben wir analog, die teilweise jetzt auch hier in Großräschen sind, Wir brauchen eine gute ärztliche Versorgung. Wir brauchen eine gute Infrastruktur, eine Busanbindung, weil wenn wir immer wieder sagen, wir wollen die Autos stehen lassen, wir möchten, dass der ÖPNV genutzt wird, unsere Züge besser ausgenutzt werden, dann müssen wir Angebote schaffen. Diese Angebote kosten aber wiederum Geld. Und wenn Sie dann am Ende als kleinstes Glied der Kette, wir als Bürgermeister, dann die Bitten äußern, jeweils zunächst an die Landesregierung, wenn wir denn den Schienennahverkehrsplan, den Landesnahverkehrsplan, erst den Landkreis, dann das Land, zum Schluss sozusagen ganz groß der Berliner Verkehrsverbund. Wenn man weiß, wie schwer das ist, eine einzige Linie stabil verankert zu bekommen, wenn ich jetzt nur an unsere RB23-Linie denke, dann ist es ein Weg, wo ich mir wünschte, dass da eine einfachere Vorgehensweise möglich wäre. Und das ist es aber nicht. Und deshalb haben wir genauso eine Probleme. Wir haben die Wünsche der Menschen, wir wollen sie erfüllen, aber sie können das bei Weitem nicht erfüllen.
Ab wo ist es denn gleichwertig? Also muss der Bus dann, in Berlin kommt er alle 10 Minuten, in Potsdam, muss er bei Ihnen dann einmal in der Stunde kommen und dafür haben Sie die gute Luft? Kann man das so sagen? Also ab wann wird Lebensverhältnisse gleichwertig?
Ich selber bin immer vorsichtig bei dieser Begrifflichkeit gleichwertige Lebensverhältnisse, weil man einfach, wenn man in der Stadt lebt, hat man ganz andere Grundvoraussetzungen als auf dem Land. Und jeder entscheidet sich ja bewusst, wo er sein Leben verbringen möchte. Und wer aufs Land zieht, der weiß, dass ich nicht alles da habe. Wir haben aber den Anspruch in Schwielosee, dass wir die Grundvoraussetzungen, man sagt ja immer die Daseinsvorsorge, dass wir das ermöglichen. Dazu brauchen wir aber Investoren. Und es beginnt bei der Lebensmittelfrage. Und dort, wenn Sie dann dort tiefer einsteigen, merken Sie, dass Sie nicht einfach mal einen Investor fragen können, kann ich hier einen Rewe-Markt bauen, ein Edeka, kann ich ein Lidl bauen. Da brauchen Sie ein Einzelhandelskonzept. Und das wiederum muss am Ende bestätigt werden, dass unsere Region überhaupt diese Möglichkeit bekommt, einen Markt zu bauen zu dürfen. Und in dem Zusammenhang müssen Sie zeitgleich schauen, dass sich die Region so entwickelt, dass wir eine Busanbindung natürlich an die Stadt Potsdam haben. Und das haben wir geschafft. Früher war es eine Stunde. Jetzt haben wir einen 20-Minuten-Takt. Und im Geltower Raum aufgrund der B1 und die Anbindung nach Werder sogar 10 Minuten in der Hauptzeit. Aber man wird uns nie richtig vergleichen können. Weil Stadt ist Stadt und Land ist Land.
Aber genau darauf will ich hinaus, Frau Lange. Letztlich muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen den Dingen, die man zum Leben unbedingt nötig braucht. Ne? Also da gehört die Verkehrsanbindung dazu, da gehört die ärztliche Versorgung dazu, sicherlich die Lebensmittelversorgung und den Dingen, die einfach schön sind. Also ich brauche nicht ein Opernhaus direkt vor meiner Haustür. Dafür haben Sie halt dafür, keine Ahnung, den See, die Natur oder vielleicht irgendwas anderes. Aber es gibt Dinge, die brauche ich, ganz egal, ob ich in der Großstadt wohne oder im allerkleinsten Dorf. Und wie kann ich sicherstellen, dass diese Dinge, die unbedingt nötig sind, überall da sind in Zeiten von knappen Kassen?
Also die ländlichen Räume sind die ländlichen Räume und nicht Berlin-Neukölln. Ich habe natürlich eine ganz andere Lebensqualität. Wir haben auch einen anderen Trend, dass immer mehr Menschen auch rausziehen aus den Großstädten, ne? Wohnungsnot, hohe Mieten. Und ich bin eben im ländlichen Raum sofort in der Natur und habe eben auch eine andere Qualität. Was wir als Land natürlich machen können und machen müssen, ist die Finanzausstattung der Kommunen, egal ob sie eben Berlin nah, Berlin fern oder ob Dorf oder mittlere Stadt sind. Da sind wir in den letzten Jahren einen sehr guten Schritt vorangekommen. Brandenburgs Kommunen sind die am geringsten Verschuldeten deutschlandweit. Und wir sind jetzt eben auch in der Abstimmung und im Gespräch, wie können wir die Finanzausstattung der Kommunen an die einzelnen Gegebenheiten eben anpassen.
Ne? Aber wonach
Kommunen,
geht das
die mehr Flächen sagen, haben, mehr Einwohner.
Ich würde fragen, wonach entscheiden Sie? Sagen Sie erst, die Kasse, in der Kasse ist so und so viel und das verteile ich? Oder sagen Sie, für das Leben der Menschen da draußen brauche ich dieses und jenes und das Geld muss da sein und alles, das verteile ich zuerst. Also sprich, für die Ärzte, für die Straßen, für die Lebensmittelversorgung, da müssen wir den Kommunen erstmal genügend Geld geben, damit sie das alles, Feuerwehr und so weiter, abdecken können. Und wenn dann noch Geld in der Kasse ist, können wir uns darüber unterhalten, wie wir das verteilen. Oder gibt es ein Budget und dann gucken wir mal, wie viel jede Kommune kriegt.
Nein, es ist klar definiert. Es sind Kriterien aufgestellt. Da geht es nach Einwohnern, da geht es nach den Funktionen. Ist es eine große, eine kleine Stadt? Ist es ein Dorf? Ist es ein schwieriger Begriff, grundfunktionaler Schwerpunktort, wie zum Beispiel Schwielosee. Schwielosee bekommt 100.000 Euro extra, weil sie eben bestimmte Dinge vorhalten, ob es eben jetzt die Apotheke ist und so weiter. Also es geht nicht danach, wer jetzt bekommt, wie viel oder nicht, sondern es gibt klare Kriterien, ist in einem Gesetz, sie bekommen ihren Anteil an den Steueraufkommen des Landes, haben ja noch eigene Steuereinnahmen. Was wir jetzt diskutieren wollen in der Zukunft, weil wir eben Gemeinden haben mit viel Fläche und wenig Einwohner oder eben eine kleine Fläche und viele Einwohner, ob man dort eben auch noch Kriterien einfügt, dass die Gemeinden, die eben ein großes Straßennetz haben, zum Beispiel dann mehr finanzielle Mittel für die Infrastruktur bekommen. Aber es ist eben der ländliche Raum. Und wir müssen dann eben auch dafür sorgen, dass wir immer gut ausgebaute Straßen haben.
Aber wenn ich mir das anhöre, Herr Graf, wie kann es dann sein, dass es trotzdem Gemeinden gibt, die sagen, ich habe nicht genügend Geld oder wir haben nicht genügend Geld, um unsere Grundaufgaben zu erfüllen?
Das haben wir alle nicht.
Also die Aufgaben, die für die Menschen zu erfüllen sind, sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Und es gibt ganz viele Verantwortungsträger. Sie haben vorhin über die Lebensmittelversorgung gesprochen. Das ist natürlich keine gemeindliche Aufgabe. Das ist etwas, was am freien Markt passiert. Aber dass Sie jeden Morgen zu Hause den Wasserhahn aufmachen können und das Trinkwasser herauskommt und wenn Sie auf die Toilette gehen, dass das Wasser abgeleitet und entsorgt wird, das sind ja auch öffentliche Aufgaben. Und das sind Aufgaben, die wirklich in jedem Haushalt gemacht werden. Oder zum Beispiel die Straßen, auf denen Sie morgen zur Arbeit fahren, das sind die gemeindlichen Straßen. Das ist auch eine Pflichtaufgabe der Gemeinden. Und die haben wir auch fast überall im Land vor den erschlossenen
Gebäuden. Aber ich stell mich trotzdem bewusst naiv doof und frage mich, wie kann es sein, dass wir Pflichtaufgaben definieren überall und dann die Gemeinden rückmelden, wir haben nicht genügend Geld, um die Pflichtaufgaben zu bezahlen. Zunächst mal brauche ich für die Pflichtaufgaben so viel Geld, dass die erledigt sind. Und was dann noch übrig bleibt, wäre dann die Kür.
Genau, es gibt bestimmte Aufgaben, die sind Pflichtaufgaben, also zum Beispiel Straßenbaulast, Abwasserentsorgung, Trinkwasserversorgung, dann die Straßenbeleuchtung zum Beispiel. Ja, oder die Bereitstellung von Schulgebäuden und die Gemeinde hat ein bestimmte Einnahmen und die brandenburgischen Gemeinden sind finanzschwach im Bundesvergleich. Also wir haben einige Gemeinden, die sehr hohe Steuereinnahmen haben, auch im Bundesvergleich, aber die große Masse der Gemeinden ist unter dem Bundesdurchschnitt.
Ja. Wobei die Klage gibt es auch in den Gemeinden, in den Ländern, wo mehr Geld oder wo die Kommunen mehr Geld haben. Da frage ich mich dann wieder, Frau Teuteberg, also wir sind ja ein reiches Land. Nochmal, wieso kann es sein, dass so viele Kommunen in Deutschland sagen, wir schaffen es eigentlich nicht, unsere Aufgaben zu bezahlen?
Also das ist bei den verschiedenen Kommunen durchaus auch sehr unterschiedlich. Aber generell haben wir uns zu sehr daran gewöhnt, würde ich sagen, dass wir oft erstmal abstrakt definieren, was wollen wir alles, was soll noch alles gesetzlich geregelt werden oder soll zu einer Aufgabe des Staates, egal auf welcher Ebene, werden und da oft nicht so gerne drüber sprechen, was das kostet und wer das dann bezahlt. Und wir haben jetzt nicht kein striktes Konnexitätsprinzip, dass immer wer bestellt, zahlt, sondern wir haben im weiteren Sinne sozusagen, wir haben viele Mischfinanzierungen. Es gibt Anteile der Kommunen und der Länder an bestimmten Steuern. Und da muss man auch sagen, entgegen vielleicht dem Eindruck von manchen, hat der Bund in den letzten Jahren unheimlich viel übernommen. Das hat sich verschoben zu Lasten des Bundes, das Verhältnis. Der Bundesrechnungshof sagt uns eher, wir müssen wieder konsequenter trennen, was ist Aufgabe der Länder. Und die Ausstattung ihrer eigenen Kommunen auf ihrem Landesgebiet ist Aufgabe der Länder. Da haben wir im Moment viel übernommen. Ich sage nur ein Beispiel, und das ist ein kleines Beispiel, dass zum Beispiel jetzt die ukrainischen Flüchtlinge, dass die gleich ins Bürgergeld kamen, ins SGB II und nicht Asylbewerberleistungsgesetz, hat Länder und Kommunen auch einfach mal 5 Milliarden Euro gespart, die sie normalerweise nach ihren Zuständigkeiten tragen müssten. Dafür gibt es ganz viele Beispiele. Und ich glaube, was wir brauchen, ist, einerseits brauchen die Kommunen letztendlich eher auch eine eigene Steuerquelle und klarere eigene Einnahmen. Aber wir brauchen auch eine Debatte, die ehrlich ist und die auch sieht, auch die Menschen in den ländlichen Gemeinden, ob die Handwerker, die Gewerbetreibenden, sind genauso Steuerzahler wie in anderen Teilen des Landes. Das heißt, wir müssen auch darüber reden, was wollen wir als öffentliche Aufgabe, wer soll sie erfüllen und welche Mittel brauchen wir dafür. Und da haben wir, finde ich, zu oft die Tendenz, nur zu sagen, was soll alles gemacht werden und nicht auch, was kostet es.
Herr Frau Teuteberg, Baden-Württemberg. Ist es nicht gerade andersherum, dass der Deutsche Bundestag gerade in dieser Wahlperiode und in der vorherigen Wahlperiode einen neuen Standard nach dem anderen gesetzt hat, ohne dass das Geld am Ende bei den Gemeinden ankommt?
Also ob es bei den Gemeinden ankommt, hat wirklich sehr viel mehr mit den Ländern zu tun.
Kindertagesbetreuung, verpflichtende Wärmeplanung.
Also da bin ich sehr bei Ihnen, das zu hinterfragen, aber ich höre auch viele Forderungen, auch aus Ländern und Kommunen oft und von vielen politischen Akteuren, dass sie diese Dinge wollen. Aber trotzdem, das sind nachweisbare Zahlen und der Bundesrechnungshof sagt es auch ganz klar. In den letzten Jahren hat der Bund ganz viele Dinge übernommen, auch über viele Förderprogramme. Er hätte sich in manchen Jahren gar nicht verschulden müssen, wenn er nicht über seine eigentlichen Aufgaben hinaus eine Menge auch an die Länder gezahlt hätte. Ich sage Ihnen mal ein anderes Beispiel, was mir schon, als ich Landtagsabgeordnete war, aufgefallen ist. Früher wurde auch das BAföG zum Beispiel hälftig durch Bund und Länder getragen. Irgendwann hat der Bund alles übernommen. Ich habe jetzt nicht so gemerkt, dass man das dann plötzlich im Bildungshaushalt des Landes gemerkt hat, sondern da bleibt auch manchmal Geld hängen auf manchen Ebenen dazwischen. Das heißt nicht, dass nicht eine Menge auch zugewiesen wird vom Bund.
Liebe Frau Teuteberg, ich schätze Ihre Arbeit ja sehr, aber ich muss sagen, Brandenburg muss sich hier nicht verstecken, was die Kommunalfinanzen angeht. Ich habe es ja gesagt, wir haben unsere Kommunen entschuldet und wir sind auch im Bundesvergleich sehr gut, aber die überwiegenden Probleme, vor die wir im Moment gestellt sind, sind halt bundes- und EU-rechtliche Vorgaben beziehungsweise Dinge, auf die wir gar keinen Einfluss haben. Und gerade bei dem Thema Migration, da kann ich jeden Bürgermeister, jeden Landrat fragen und sag ich mal, vor welchen Herausforderungen wir jetzt stehen. Und auch wenn das Bürgergeld übernommen wird, aber die Schule, die ärztliche Versorgung, die Kita und alleine, wenn ich sehe, die Unterkunft, wenn ich die Kosten sehe, die das Land Brandenburg, wir haben die Bundesmittel komplett unseren Kommunen durchgereicht und trotzdem haben wir eine Verzehnfachung. Das Thema Inflation, die Frage nach den Baustandards, was Herr Graf eben angesprochen hat. Ich meine, es ist natürlich auch schon beeindruckend bei Wohnungsnot und Mangel, dass niemand mehr in der Lage ist zu bauen, weil wir unheimlich hohe Preissteigerungen in vielen Bereichen haben. Also auch unsere Einflussnahme, insbesondere der Kommunen, weil jede Aufgabe, jedes Problem ist zuallererst immer ein kommunales Problem. Und wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit mit unserer kommunalen Familie. Aber die Probleme, vor denen wir stehen, sind eben von der Einflussmöglichkeit Kommunen und Ländern eben begrenzt oder eben eigentlich nicht vorhanden.
Also bei Migration sind wir, glaube ich, da sogar in vielem ganz ähnlicher Meinung. Ich erlebe das auch, aber ich erlebe schon, dass da auf Bundesebene manche anders diskutieren und übrigens in Kommunen auch. In Potsdam zum Beispiel haben wir auch einen Oberbürgermeister und andere, die sich gern als sichere Häfen ausgewiesen haben. Aber wenn es um Geld geht, um Menschen unterzubringen, dann sollen das andere bezahlen. Also ich glaube, wir brauchen wirklich wirksame Lösungen bei Migration, eine echte Begrenzung, wünsche ich mir auch. Und da würde ich dafür werben, dass wir da gemeinsam vorgehen und zum Beispiel dann auch nicht nur Herr Woidke sehr zu Recht sagt, wir brauchen eine Begrenzung, sondern auch der SPD-Bundesparteitag nicht noch mehr Familiennachzug fordert, sondern dass wir uns ehrlich machen, wir wollen Menschen gerecht werden, wir haben begrenzten Wohnraum und dafür müssen wir auch Lösungen finden. Und da erlebe ich eben viele, die mit doppelter Stimme sprechen.
Ich will da gar nicht so reinhacken, aber das Thema Migration ist total wichtig. Gar keine Frage. Machen wir mal eine getrennte Diskussion draus. Ich würde gern wieder ein bisschen zurückkommen zu der Frage Kommunen im ländlichen Raum und die Herausforderungen, die sie haben. Was brauchen sie konkret, um es hier im ländlichen Raum attraktiver zu machen? Und wenn Ihnen Ärzte abwandern, wenn Sie keinen Supermarkt angesiedelt bekommen, dann kriegen Sie natürlich auch nicht die Fachkräfte, die Sie dann im Zweifelsfall wieder brauchen, um neue Betriebsansiedlungen zu machen und so weiter. Das fängt mit dem Geld mit Sicherheit an. Ja, haben wir auch gerade drüber geredet.
Ich glaube, der Ansatz ist ein bisschen, ich glaube, unsere ländlichen Räume sind attraktiv und sie werden immer
aber
attraktiver.
Sie sollen so bleiben,
ja. Und wir sehen es ja, aber den Ärztemangel habe ich ja nicht nur im ländlichen Raum, den habe ich ja auch in der Stadt Brandenburg oder in Potsdam, weil wir sind jetzt in der Situation, dass die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand gehen. Es sei ihnen gegönnt. Ich meine, was wir versuchen gegenzusteuern, Unimedizin in Cottbus, die wir aufbauen, private Medizin in Neuruppin, dass man diesen Klebeeffekt hat. Dass wir sagen, junge Menschen, studiert hier, baut soziale Kontakte auf an der Stelle. Und es hat ja schon eine andere Qualität, wenn ich sofort im Wald bin oder sofort am See bin, wie hier, als in den großen Städten, wo ich teure Mieten habe und der Nachbar ruft, Mittag ist fertig und ich renne Hände waschen. Ne? Also das habe ich ja hier nicht. Und von daher ist ja wirklich die Frage, dass man sich nicht gegeneinander ausspielt. Wir brauchen funktionierende Straßen, wir brauchen bezahlbare Autos, wir brauchen eine bezahlbare Energie, Benzinpreise. Weil wenn ich diese bewusste Entscheidung treffe, dass ich aufs Land ziehe, weiß ich eben, dass ich mein Auto brauche, dass ich unter Umständen einen etwas weiteren Weg habe. Und das, was wir erleben, ist ja, dass wir nicht mehr in Brandenburg, auch in den ländlichen Räumen, nicht mehr diese Abwanderungsbewegung haben. Wir sind das einzige ostdeutsche Bundesland, was Zuwanderung hat. Und wir sehen eben auch nicht nur um Berlin, sondern auch weiter raus. Ich wohne ja in der Prignitz. Also selbst in der Prignitz ist, ich sag mal, ich soll nicht sagen, dass wir jetzt schon sehr viel Zuwachs haben, aber die Abwanderung ist gestoppt.
Wir haben die Abwanderung gestoppt, die sie nach der Wende ganz massiv hatten. Und ich glaube, in Großrieschen kann man es ja auch ganz gut sehen. Sie hatten, glaube ich, wie viele Arbeitsplätze hatten Sie vor der Wende?
Wir hatten hier damals 14.000 Einwohner und 10.000 Arbeitsplätze in etwa. Heute haben wir noch 9.000 Einwohner, stabilisiert sich und haben jetzt wieder 3.000 Arbeitsplätze, nachdem wir in den 90er Jahren eine komplette Deindustrialisierung erlebt hatten.
Was ist das Geheimrezept? Was braucht man dafür, um so eine Transformation hinzubekommen?
Wir haben in den 90er Jahren gesagt, wir wollen auf mittelständische Strukturen setzen. Das haben viele Kommunen gesagt. Haben dann halt auch Strategien entwickelt, auch einzelne Personen gefördert. Mittelstand ist ja ein anstrengendes Geschäft, das ist was anderes. Ob ich eine BASF gewinne, was auch schwierig ist, hier eine Niederlassung aufzubauen, oder ob ich ein Mittelständler, das sind einfach mal Menschen mit einer Idee in aller Regel, die man erstmal animieren muss, hier hängen zu bleiben und was zu tun. Und da waren nicht alles Erfolgsgeschichten, aber eben einige Erfolgsgeschichten, wo heute 100 oder 200 Leute in der Firma arbeiten. Und die Summe dieser Entwicklung hat halt dazu geführt, dass wir heute eigentlich ein mittelständisch strukturierter Wirtschaftsstandort sind, auch zu dem regionalen Wachstumskern Westlausitz gehören, gemeinsam mit Schwarzheide, Lauchmar und Finsterwalde und Senftenberg. Ich würde aber gerne noch einen Satz zu den Ärzten sagen, weil das immer, Sie haben recht mit dem Einzelbeispiel, dass es uns nicht gelungen ist, zeitnah einen Ersatz für die Kinderärztin zu finden. Aber da geht ja ein Arzt-Ehepaar in Rente, da war also auch ein Allgemeinmediziner, der Ehemann. Und da ist es uns gemeinsam gelungen, eine direkte Nachfolge zu finden. Aber das positive Beispiel geht dann immer leicht unter. Also die wird diese Praxis des Allgemeinmediziners übernehmen, was auch sehr wichtig war, weil auch Hausärzte mittlerweile ein knappes Gut sind. Und da ist es uns gemeinsam mit den Praxisinhabern halt gelungen, eine junge Ärztin Ende 30 zu gewinnen, die halt wieder in die Lausitz zurückgekommen ist und die diese Praxis übernimmt. Und wenn ich dann sage, mit diesem medizinischen
Thema, hat die überzeugt?
Was hat die überzeugt? Sie stammte aus einem Nachbarort, war Tochter eines Tierarztes, den ich auch schon lange gut kannte, und hat gesagt, ich will mich niederlassen. Und hat dann halt entdeckt, dass diese Praxis hier demnächst frei wird, die eine sehr hohe Anerkennung in Großrieschen genießt, und wird diese Praxis jetzt übernehmen. Am Sonnabend findet die sozusagen Staffelstabübergabe statt und ja, hat einfach sich wieder für die Lausitz, für ihre Heimat entschieden und halt dafür hier diese Praxis in Großrieschen zu übernehmen. Also das ist auch neben dem Negativbeispiel gibt es halt auch das positive Beispiel, das man dann auch erwähnen muss.
Ich glaube, was wir auch brauchen, neben der Frage von Geld, von Finanzen, ist in doppelter Hinsicht auch eine Frage der Mentalität, der Haltung. Das eine ist, und zwar sowohl gegenüber den Kommunen, wenn Frau Hoppe gerade das Thema Förderprogramme anspricht, aber übrigens auch für unsere Wirtschaft, für die Handwerker, die Gewerbetreibenden und viele, die in der Wirtschaft tätig sind, auch unsere Freiberufler, ist eher eine Kultur des Zutrauens, Thema Bürokratieabbau. Da wird viel drüber geredet, ist auch übrigens im Konkreten nicht so leicht, weil immer stecken irgendwelche Interessen oder Gedanken hinter Normen, hinter Standards. Aber da müssen wir was tun. Also wir sind so ein bisschen wie Gulliver gefesselt, was Frau Hoppe beschreibt, vielleicht für manche Fördermittelantragsverfahren. gibt es ja stark auch für die Menschen, die sich in der Wirtschaft engagieren. Und da braucht man, glaube ich, mehr Zutrauen statt Misstrauen, dass wir nicht so viel vorbeugend an Dokumentationspflichten, an Aufwand haben einerseits. Und andererseits, wenn hier auch mal die positiven Beispiele genannt werden, finde ich, wir reden gerade auf Bundesebene auch in mancher fragwürdigen Art oder schwierigen, strittigen Art über das Thema, wie können wir unsere Demokratie stärken. Ich finde ganz wichtig, mehr Wertschätzung für die Menschen, die sich ganz konkret für unsere Demokratie in den vorgesehenen Verfahren vor Ort engagieren, die sie kandidieren, die Angebote machen, die sich in den Gemeindevertretungen, Kreistagen engagieren, auch oft weite Strecken zu fahren haben, die natürlich auch mit Problemen umgehen müssen, Wunschzettel schreiben und zu sagen, andere bezahlen und sollen mal machen, ist leicht. Aber sich der Debatte stellen, mit den gegebenen Mitteln was Gutes für die Menschen vor Ort bewirken, ist nicht so leicht. Und ich glaube, dafür brauchen wir auch einfach mehr Wertschätzung, egal mit welcher politischen Partei, welcher Richtung, aber für dieses Engagement. Und da haben wir jetzt Kommunalwahlen auch dieses Jahr. Und ich finde, mehr Respekt dafür bei aller nötigen Kritik und Debatte ist auch ganz wichtig, damit Menschen Lust haben, sich für ihre Gemeinde, für ihren Kreis, auch im ländlichen Raum zu engagieren.
Sie haben in der Niederlausitz Wein und liebe Zuhörer, ich kann Ihnen sagen, er schmeckt auch gut. Das ist Transformation gelebt, ja? Vom Tagebau zum Weinbau.
Ja, das ist so. Tatsächlich am Weinhang unterhalb der Ibertrassen haben wir 1,5 Hektar Weinberg und auch ein Ehepaar, das also sich hier als Winzer also auch einen Namen gemacht hat mittlerweile.
Beeindruckend.
Ja, und der Wein ist ein gutes Beispiel für einen Strukturwandel. Viele Gemeinden haben eine Vision entwickelt und suchen nach Alleinstellungsmerkmalen und sie unterscheiden sich dann von anderen. Es gibt viele Orte in Brandenburg, ich denke zum Beispiel an das Dorf Sauen zum Beispiel, was sehr viele Menschen aus Berlin angezogen hat, oder die Gemeinde Walmo oben in der Uckermark, die durch ein Schulprojekt viele aus Berlin angezogen hat. Es steht immer darunter, dass wir in Brandenburg natürlich auch im Wettbewerb um Ideen und um Menschen und um Unternehmen stehen, mit innerhalb von Deutschland, aber auch in der Welt. Und Großrieschen ist eben ein Beispiel, wie man das geschafft hat, durch kluge Strategien, durch Alleinstellungsmerkmale, durch den Dialog mit den Menschen so eine Ausstrahlung zu entwickeln, dass jetzt eben auch Leute aus Sachsen herkommen oder aus Süddeutschland oder aus anderen Bundesländern. Und deswegen ist Brandenburg, weil wir uns durch die letzten Jahre, wirklich 30 Jahre, durchkämpfen mussten, durch den Strukturwandel, durch den Industrieabbau, ist es eben zum Zuzugsland, auch gegenüber anderen Bundesländern in Deutschland geworden.
Ja, und natürlich, wenn Menschen herkommen, muss man es so attraktiv wie möglich machen. Und das Land bietet ja Dinge, die die Stadt vielleicht nicht immer hat. Also ich denke zum Beispiel an das Ehrenamt. Das ist so ein Bereich, wo wir Großstädter uns mal wünschen würden, dass es bei uns auch so gut laufen würde. Aber das kann man ja auch vielleicht noch mehr stärken. Frau Lange, wie kann man es stärken?
Na, man braucht eben Rahmenbedingungen. Wir können ja dieses Beispiel mal nehmen, die ehrenamtlichen Feuerwehren, die ja wirklich eine große Stütze in unseren Gemeinden sind, die ja nicht nur, ich sag mal, den Brandschutz sicherstellen, sondern die eben auch um das kulturelle Leben ja auch kümmern. Und da ist eben Voraussetzung, dass sie gute Rahmenbedingungen haben, ne? Dass sie gute Ausstattung haben, gutes Feuerwehrhaus. Und wir haben ja auch Prämien eingeführt, die Ritterprämie. Und das sind Dinge, die wir als Land machen können. Und wir merken ja eben auch, je größer die Stadt ist, da muss man sehr viel Werbung machen für die Freiwillige Feuerwehr. Und ich wohne ja auch auf dem Dorf. Und mein Sohn, der konnte kaum laufen, aber dann ist er eben schon hingetrampelt zu den Löschzwergen. Und die werden eben einfach damit groß. Und dieser Zusammenhalt, jeder kennt jeden, ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen, gerade in den ländlichen Räumen bei uns.
Neulich hat mir jemand erzählt, in einem kleinen Dorf, die haben ihre Straße selber gebaut, weil von staatlicher Seite das nicht machbar war. Wäre es vielleicht möglich, Gesetze auch so zu ändern, dass man sagt, na, wenn es so eine Initiative gibt, dann zahlt Vater Staat das Material und die Leute bringen die Arbeitsleistung?
Das ist ja möglich.
Also wir haben sowas bei uns auch. Wir Großrieschen hat ja neben der Kernstadt auch noch 7 Ortsteile. Das sind klassische Dörfer zwischen 100 und 400 Einwohnern. Und da hat man das in Almosen an der Bundesstraße. Da haben die Leute vor einigen Jahren gesagt, da waren aber noch Beiträge zu zahlen nach KAG. Das wollten sie umgehen. Und da haben wir als Stadt das Material gestellt. Und dann haben sich die Männer aus dem Dorf hingestellt und haben selber den Gehweg entlang der Bundesstraße gepflastert. Das war so ein Einzelbeispiel. Und ich würde gerne zum Thema Ehrenamt, Vereinsarbeit im ländlichen Raum noch ein Beispiel nennen. Die Lausitz ist ja nicht umsonst vielleicht die Karnevalshochburg in Brandenburg. Und auch Großrieschen ist eine der vielen Karnevalshochburgen. Wir haben zwei Karnevalsvereine. Der schöne Saal, in dem wir heute hier sitzen, bis zum Aschermittwoch war das für unsere Rot-Weißen halt dann die Hochburg, war alles toll geschmückt. Und dann haben die hier ihre Sitzungen gefeiert mit ihrem Publikum und sind auch mal bei dem Umzug in Cottbus mit dabei. Haben mittlerweile 120 Mitglieder, viele junge Leute, die sich da unwahrscheinlich einbringen und engagieren. Oder weil wir auch ein Wurmlager da haben, unser Ortsteil Wurmlager, da haben wir auch ein sehr schönes Bürgerhaus ausgebaut. Und da gab es immer Leute, also über viele Jahre mit einer hohen Kulturaffinität. Da haben wir schon immer gesagt, Wurmlager ist unser Kulturdorf. Da hat zum Beispiel Silbermond, bevor sie ganz berühmt wurden und durchgestartet sind, sind die in Wurmlager aufgetreten im Park. Und das hatte da ein Wurmlager junger Mann, 18 Jahre damals, organisiert, Riesenschaffe. Oder dann hat Wurmlager über Jahre wunderschöne Musicals aufgeführt und dann war der Park da rappelvoll und das Amphitheater in Senftenberg war 3- oder 4-mal ausverkauft. Das waren alles ehrenamtliche Aktivitäten und da muss man sagen, das ist auch ein Stück Lebensqualität, was man sich wahrscheinlich in einer Großstadt schwerer vorstellen kann, was hier in den Dörfern und in so kleinen Städten möglich ist. Man muss das halt natürlich auch mögen, diese Form der Kultur.
Ja, und Sie müssen sich als Politiker, Frau Hoppe, auch Sie, natürlich auch als Ermöglicher verstehen. Ne?
Ja. Aber ja, und in Schwülesee in unserer Gemeinde sind über 60 Vereine. Und das ist so eine Vielfalt, so eine bunte Mischung. Und ich sage immer, wir wären nicht so liebenswert, wenn wir die Vereine nicht hätten. Und das ist für mich auch selbstverständlich, dass ich zu den Vereinen gehe. Und wenn der Wunsch besteht, dass man mal miteinander spricht, dass man dann schaut und zuhört und überlegt, wie kann man Lösungswege finden. Und weil der Herr Senker das gerade so schön gesagt hat, auch vom Karnevalsverein, auch wir haben tatsächlich in Ferch einen Karnevalsverein, der 60 Jahre dieses Jahr alt geworden ist. Und die haben ein fantastisches Programm aufgestellt, aus sich selbst heraus über die 60 Jahre Geschichte, das gezeigt, selber die Kostüme genäht, die Ideen entwickelt. Und mir sind die Tränen gelaufen an dem Abend, weil das einfach so was Herzhaftes ist. Das erlebt man, sage ich mal, hier vor Ort. Das ist wirklich Gemeinschaft. Das ist Ehrenamt. Und wenn ich diese Menschen nicht hätte, dann würde ich auch nicht gerne Bürgermeisterin sein. Also das muss man sagen. Nur mit diesen Menschen kann man diese Gemeinde gestalten.
Vielleicht darf ich noch eine kleine Ergänzung. Und das sind dann die berühmten freiwilligen Aufgaben, wo es wichtig ist natürlich für das gesellschaftliche Leben vor Ort, dass die Haushalte wenigstens noch so viel ermöglichen, dass man zumindest einen gewissen Rahmen an freiwilligen Aufgaben hat. Sonst kann man nämlich so ein Bürgerhaus oder so ein Saal nicht finanzieren oder solche Möglichkeiten. Aber das ist eben wichtig, dass es neben den Pflichtaufgaben auch einen gewissen Rahmen an Spielräumen gibt, um sowas eben möglich zu machen. Und das ist dann die Lebensqualität, die dann vielleicht auch manchmal den ländlichen Raum von der Großstadt abhebt.
Ja, und ich nehme jetzt wahr, dass das Tolle, was wir jetzt gerade gehört haben, dass es doch ein wenig gefährdet ist. Also so wie es bei Frau Hoppe ist, dass die Haushalte überlastet sind, dass die Gemeinden nicht mehr wissen, wie sie die zusätzlichen Schulen und Kindertagesstätten erreichen sollen, dass das Geld für die Straßensanierung nicht reicht. Das nehme ich aus ganz vielen Orten wahr. Und das Ziel muss sein, dass die gute Entwicklung, die wir in Brandenburg genommen haben, dass die jetzt nicht aufgrund dieser schwierigen Situation, in der wir jetzt sind, dass die abrupt abbricht. Ja? Die Löhne steigen sehr stark, die Baukosten explodieren, die Standards, die von der Bundesebene kommen, nehmen immer mehr zu. Also mein Eindruck ist, es ist Handlungsbedarf. Die Bundesregierung sollte überlegen, ob man nochmal Investitionsprogramme macht. Und die Kommunalfinanzen müssen auch stabilisiert werden, dass das, was hier eben an tollen Beispielen gebracht wurde, dass das auch in den nächsten Jahren weiter Brandenburg bestimmt.
Müssen wir vielleicht auch grundsätzlich darüber nachdenken, wenn wir ja wissen, dass die Mittel nicht immer für alles reichen, dass man sich manchmal von Dingen mal hinterfragt, von Dingen trennt. Also immer als Beispiel, wir haben 1000 Vorschriften, wie hoch Bordsteine sein müssen, was unglaublich viel Geld kostet. Kann man nicht vielleicht sagen, wir schauen erstmal, dass die Busverbindung funktioniert und dass wir genügend Lehrer haben. Und dann vielleicht streicht man mal ein paar von diesen Vorschriften, weil mir ist es letztlich egal, ob der Bordstein ein bisschen schräg ist.
Das ist ja genau der Punkt. Also wir haben eine sehr gute kommunale Finanzausstattung im Land. Da brauchen wir uns nicht verstecken. Aber die Frage ist, brauchen wir diese hohen Normen und Standards oder kann man nicht auch andere Wege gehen? Ne? Muss ich eben 20 Anträge schreiben, um eine Buslinie fahren zu lassen.
Warum wird es nicht geändert?
Na, weil die Vorschriften, die uns am meisten behindern, beziehungsweise die Dinge, die die größten Probleme bereiten, sind eben in Bundes- bzw. europäischer Verantwortung.
Gut, bei Europa können Sie jetzt nichts machen, aber beim Bund zumindest könnten Sie ja durchaus über eine Bundesratsinitiative gemeinsam mit anderen Ländern, es beklagen sich ja alle darüber, da könnte man ja was tun, oder?
Ich denke, dass da auch schon viel versucht wurde, aber man schafft es nicht. Und ich glaube, dass grundsätzlich Mut dazu gehört. Egal, welche Bundesregierung wir bisher hatten, es sind immer mehr Gesetze dazugekommen. Mehr Untersetzungen, mehr Richtlinien, mehr Normen und Standards. Und ich sage Ihnen das ganz, ganz klar, wir brauchen kein Gesetz über kommunale Wärmeplanung. Wir brauchen diese Vorgaben überhaupt nicht. Wir wissen selbst, wo unsere Probleme sind. Und was uns fehlt, ist, dass wir in unserer Eigenständigkeit gestärkt werden und dass wir dann mit den unterschiedlichsten Problemen, wo wir dann wieder beim Eingangswort sind, gleichwertige Lebensverhältnisse, die Chance haben, unsere Probleme zu besprechen, zu diskutieren, praktisch über Bund angefangen, Land und Kreis, weil wir, wie gesagt, die unterste Stufe sind. Und dann schaffen wir es, dass wir sozusagen einen bunten Blumenstrauß am Ende auch hinkriegen und viele zufriedener sein werden und nicht dieser Frust sozusagen da ist, der eben sagt, warum muss ich das denn jetzt machen? Ich habe ein ganz anderes Problem, wie zum Beispiel Straßensanierung oder eben Schulanbauten, Kindergarten und so weiter. Also der Wunsch ist einfach, Mut zu haben, zu sagen, wir müssen uns ein bisschen gesetzlich entstauben.
Ich möchte da mal ein klassisches Beispiel nennen. Wir haben zwei Grundschulen und eine, die auch nach der Wende komplett durchsaniert wurde und auch mehrere Treppenhäuser hatte, war alles schick, hat alles funktioniert, anstandslos. Dann wurde ein neues Gesetz erlassen, eine neue Verordnung. Und plötzlich waren die Fluchtwege bis zur nächsten Treppe 3 Meter zu lang. 3 Meter. Und dann gibt es sofort wieder unsere Behördenstrukturen, die dann vom Brandschutz gucken kommen und sagen, jetzt ist plötzlich nach der neuen Vorschrift der Fluchtweg 3 Meter zu lang. Mit der Konsequenz, wir wurden so lange gedrängt und auch gezwungen als Schulträger und Eigentümer, wir mussten 500.000 Euro in die Hand nehmen, um 2 hässliche Treppentürme anzubauen, die wirklich hässlich sind. Aber es ging nicht anders, um dieser Vorschrift Genüge zu tun. Das war die 500.000, wo wir eigentlich vorher über Digitalisierung nachgedacht hatten und über Lärmschutz in den Klassenräumen und so weiter. Aber dann musste man dann für diese stählernen Treppentürme da anbauen, wo dann viele, auch die Bürger vor Ort, gesagt haben, was macht ihr da für verrückte Sachen, da an diese schöne Schule diese Treppentürme ranzubauen. Das war ein unmittelbarer Ausfluss einer solchen Neuregelung. Und wo es dann in Deutschland, das ist auch mal so ein Thema, wir haben schon so eine Regelungskultur. Das steckt auch in uns irgendwie drin. Da gibt es dann halt keinen Ermessensrahmen zu sagen, diese 3 Meter, die jetzt nur durch diese neue Verordnung plötzlich zu lang sind, da kann man auch mal sagen, Ausnahmeentscheidung, die Schule hat schon immer existiert, hat 2 bandgeschützte Treppenhäuser, kein Problem. Nee, das kriegen wir nicht in Deutschland hin. Dann wurde so lange gedrängelt mit Bußgeldandrohungen gegen den Bürgermeister, bis wir dafür 500.000 Treppentürme angebaut haben. Und das schluckt unendlich viel Geld, was man eigentlich, was den der Qualität zum Beispiel der Bildung überhaupt nicht zugute kommt.
Und das sind die Sachen, die Menschen politikverdrossen machen? Oder das sind natürlich die Sachen, die Sie jetzt erstmal nicht ändern können, sondern auf einer anderen Ebene geändert werden, wenn wir mal nochmal zu den Dingen gehen, an denen Sie was tun können? Ich weiß, gerade in ländlichen Räumen häufig ein Problem ist, dass ältere Menschen es schwerer haben, Kontakt zu finden, weil sie eben weiter auseinander wohnen in den verschiedenen Ortsteilen und so weiter, weil die Bus- und Bahnverbindungen vielleicht nicht immer so gut sind. Es gibt Gemeinden, die haben sich da Kümmerer zugelegt. Weiß ich, in Brandenburg gibt es auch Menschen, die extra nichts anderes machen, als sich darum zu kümmern, dahin zu fahren, sich vielleicht auch zu überlegen, welche zusätzliche Infrastruktur brauche ich und so weiter. Wäre es sinnvoll, nicht sowas noch mehr zu stärken, gerade in sowas vielleicht Geld zu stecken und nicht in den nächsten Treppenturm für eine Schule?
Also wir haben ja in vielen Bereichen diesen Gemeindekümmerer oder die Gemeindekümmerin schon eingerichtet, aber ich glaube, man muss das nicht an so einer bestimmten Form. Es gibt die unterschiedlichsten Formen in den Kommunen, in den Dörfern, wie man gerade eben mit Älteren umgeht, wie man sie besser einbeziehen kann und so weiter. Also dann sind wir wieder bei dem Punkt, muss ich es vorschreiben, ob es jetzt der Kümmerer sein muss, sondern
eher nur Rahmenbedingungen schaffen, genau, und gegebenenfalls Geld zur Verfügung stellen.
Ja, die Frage, also wir unterstützen ja das Ehrenamt, haben ja jetzt auch als Land nochmal gesagt, wir wollen kleinere Projekte, gerade in den kleineren Gemeinden, ob es jetzt mal die Herrichtung ist eines Raumes, Dorfgemeinschaftsraum. Also dann nehmen wir finanzielle Mittel in die Hand, aber am Ende bin ich der Meinung, auch als ehemalige Amtsdirektorin soll die Gemeinde entscheiden, wie sie das auf den Weg bringt. Ne? Weil, wie gesagt, diese Dezentrale, die wissen am besten, wie es funktioniert und ob es eben der Sportverein ist, der sich dann auch mal um die Älteren kümmert oder der andere Verein. Also wie gesagt, die Rahmenbedingungen, die finanziellen Mittel stellen wir auf unterschiedlichen Wege zur Verfügung. Klar, mehr geht immer, aber die Entscheidung sollte schon die Gemeinde treffen.
Ich will noch eine ganz andere Sache ansprechen. Was ich immer wieder höre, ist, wenn Menschen aus meinem Umfeld, aus Berlin, raus aufs Land ziehen oder sich zumindest dort irgendwie ein Zweithäuschen zulegen, so ein Wochenendhäuschen oder so, dass es gewisse Ressentiments der Einheimischen dagegen gibt, wenn die da jetzt aus der Großstadt einfallen. Wie soll ich das sagen? Ist das eigentlich eine Bereicherung?
Das ist halt die Frage, wie sie sich einfügen. Oder ob Sie der Meinung sind, Sie müssen jetzt erst mal den Dorfbewohnern erklären, wie das eine oder das andere funktioniert.
Mitunter, wenn die Leute sich hier auch ansiedeln, manchmal in Bauerngehöft, auch bei uns auf den Dörfern kaufen, und die kommen nicht alle zum Bürgermeister, aber manche schon. Ich sage dann immer, aber überlegt euch das. Wenn ihr euch dort wohlfühlen wollt, müsst ihr auch bereit sein, euch ein Stück weit zu integrieren, beim Verein mitzumachen. Meine Tochter ist jetzt auch vor einer Weile auf so ein Dorf in Sachsen gezogen. Dann muss man halt auch bereit sein, als Einstand einen Kuchen zu backen und vielleicht ein Fass Bier auszugeben. Und wer aber nur meint, er kauft sich da ein Haus und gibt dort Geld hin, der wird immer Außenseiter im Dorf bleiben und wird wahrscheinlich dann auch solche Ressentiments erleben. Man muss bereit sein, das dörfliche Leben dann auch anzunehmen. Und dann kann man da richtig glücklich werden.
Kann das für das dörfliche Leben auch eine Bereicherung sein? Ich sage mal jetzt mal ganz, ganz naiv gefragt. Wir sind wieder zurück zum Eingang mit der Kinderärztin, wenn vielleicht ein Berliner Kinderarzt sagt, na gut, dann bin ich halt einmal in der Woche bei euch hier unten?
Spannende Geschichte. Dazu müsste man aber auch in Deutschland Gesetze ändern. Ja. Jetzt haben Sie mich doch zu zwei Beispielen provoziert. Wir haben natürlich das Phänomen, viele junge Ärzte, sehr viele Ärztinnen, heute sind ja über 50% Frauen, die Medizin studieren, wollen nicht mehr in die Niederlassung gehen. Wir haben keine solche MEG oder MVZ, ist eine Riesennummer. Wir sind gerade dabei, mit der Kreisstadt Senftenberg einen Weg zu verhandeln, dass wir gemeinsam mit denen eine medizinische Einrichtungsgesellschaft zukünftig betreiben wollen.
Also so ein Versorgungszentrum, wo dann
alle Ärzte da sind. Ja, damit wir Ärzte anstellen können, weil viele junge Ärzte eben die Anstellung suchen. Das ist ja nicht ganz so einfach. Das Thema Ausbildung, da wird uns Cottbus sicherlich helfen. Und jetzt komme ich unmittelbar zur Frage. Wir haben zum Beispiel auch die Kinderärztin, die Sie ansprachen, ganz konkret. Im Gespräch mit mir hat sie gesagt, sie könnte sich gut vorstellen, jetzt erst mal 2-3 Monate so ein bisschen Sabbatical zu machen. Aber sie sagt, nicht ein ganzes Jahr, 2-3 Monate. Und dann könnte sie sich vorstellen, irgendwo eine Anstellung noch ein paar Stunden weiterzuarbeiten. Würde erst mal hier vor Ort richtig viel helfen, als Brückenbauerin. Was denken Sie, was die Kassenärztliche Vereinigung Ihnen dazu erzählt? Das geht überhaupt nicht. Dass dann eine Ärztin noch bereit ist, so halbtags zu arbeiten, wo wir ja eigentlich im Rahmen des demografischen Wandels Fachkräfte aller Couleur bei den Lehrern genauso aktivieren wollen und noch stundenweise in Betrieb halten wollen. Da sind wir so überreguliert. Und ich war wirklich vor einigen Wochen deswegen bei der Kassenärztlichen Vereinigung in Potsdam, bin richtig frustriert nach Hause gefahren. Also solche Wege, erfahrene Menschen, die jetzt schon über 65 sind und nicht mehr volle Pulle, sondern stundenweise sich einbringen wollen, da sind wir noch komplett unflexibel in unserem Regelungswerk. Und da müssen wir irgendwo ansetzen.
Dann wird das ist schon wieder eine Aufgabe für den Bundestag. Da sind wir wieder bei Frau Teuteberg.
Das Problem in den nächsten 10 Jahren noch entschärfen können, um die Leute aus den geburtenstarken Jahrgängen wenigstens noch teilweise aktiv im Leben drin zu behalten. Und bei der Kinderärztin wäre das ein hervorragendes Beispiel. Da hoffe ich immer noch, dass wir irgendwelche Hintertüren finden, um das mit ihr möglich zu machen.
Also das betrifft beide Themen. Ne? Sowohl übrigens auch das Thema Bürokratieabbau, vielleicht auch warum wollen viele Ärztinnen gar nicht in die Niederlassung gehen, ist ja durchaus ein ähnliches Thema wie bei manchen auch im Bereich Handwerk oder anderswo, dass sie keine Nachfolge finden. Und die Frage, sind sie motiviert, sich selbstständig zu machen, Verantwortung für eine Praxis oder ein kleines Unternehmen zu übernehmen. Das ist eine wichtige Sache. Aber vor allem müssen wir hier, würde ich sagen, wirklich, dass Sie wieder diese Frage Mentalität, Haltung mal umparken im Kopf. Also das, was Sie beschreiben, ist ja eine zusätzliche Arbeit, dass jemand, der in Ruhestand geht, sagt, ich mache aber darüber hinaus noch mal stunden- oder tageweise arbeite ich weiter. Und das ist, glaube ich, was wir generell mehr brauchen. Ich will jetzt nicht diese Renten- und Lebensarbeitszeitdebatte gleich aufmachen, aber dieses generell, dass wir flexibler werden, was kann wer einbringen und dass wir eher einfach uns freuen über jeden, der mehr oder länger bereit ist zu arbeiten und seine Fähigkeiten, seine Erfahrungen einzubringen. Da brauchen wir, glaube ich, dringend mehr Flexibilität. Ist allerdings eben tatsächlich bei den Ärzten auch eine Frage ihrer eigenen Selbstverwaltung und da müssen wir aber ran, um solche Dinge zu ermöglichen.
Wir müssen noch mal über Verkehr reden. Ich habe mal geguckt, in Großrächen ist das eigentlich ganz gut. Sie sind super angebunden, egal, in die meisten Richtungen, sage ich mal. Ja. Aber ich muss gar nicht weit von hier, da gibt es ein paar Orte auf der Karte, Kransdorf, Leskow. Dann habe ich mal geschaut, wie lange ich brauche, von da aus auch nur nach Cottbus zu kommen. Das sind also so Luftlinie vielleicht 30 Kilometer und ich brauche 2 Stunden, wenn ich ein öffentliches Verkehrsmittel nehmen will. Und das sind Sie ja keine Ausnahme, das gibt es überall im Lande. Ist das vielleicht das zentrale Problem mancher ländlicher Räume, wenn es, egal ob es um die Ansiedlung der Ärztin geht oder der Industrieansiedlung oder der Frage, ob junge Leute abwandern, weil sie nicht irgendwo hinkommen, dass wir einfach zu wenig Infrastrukturanbindung, also zu wenig Verkehrsmittel haben, zu wenig Verkehrsanbindung?
Glaube ich nicht, weil es ist ja eine bewusste Entscheidung, wenn ich es aufs Land ziehe und dann weiß ich eben, dass hier nicht die U-Bahn und die S-Bahn oder der Bus im 10-Minuten-Takt, weil das ist nicht finanzierbar. Und dann sind wir genau wieder an dem Punkt, wir dürfen die Verkehrsträger nicht gegeneinander ausspielen. Wir brauchen ein gutes Straßensystem, also eine funktionierende Straßeninfrastruktur. Und wir brauchen eben auch bezahlbare Autos und bezahlbare Energiepreise. Denn jedem muss klar sein, wenn er eben aufs Land zieht, dass er dann eben auf das Auto angewiesen ist. Es gibt ja auch verschiedene Angebote. Schon die Frage Rufbus, die Prignitz hat schon seit, ich glaube, 2011 oder 10 dieses Rufbus-System eingeführt. Aber es wird eben nicht so sein, dass man, ich sag mal, einen 20-Minuten-Takt in jedem Dorf haben wird. Einige haben ja so eine tollen Ideen, die sind aber sehr unrealistisch. Ich kann auch beschließen, im Himmel ist Jahrmarkt, das funktioniert nicht. Aber deshalb ist es ja so wichtig, diese Verkehrsträger nicht gegeneinander auszuspielen und dass eben Straße, Auto im ländlichen Raum gebraucht und noch lange gebraucht wird.
Brandenburg ist ja sehr dünn besiedelt. Wir haben Gegenden mit 17 Einwohnern pro Quadratkilometer. Mhm. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man da ein Busnetz im 20-Minuten- oder im Stundentakt organisieren soll. Also man muss schon anerkennen, Brandenburg ist auf den Individualverkehr in bestimmten Regionen weiter angewiesen. Und wir brauchen halt in anderen Regionen, brauchen wir gute Anbindungen nach Berlin, in die Oberzentren, dort, wo die Arbeitsplätze sind. Ja, dass man also mit dem Auto morgens zum Regionalexpress fährt und dann fährt man nach Berlin. Dann kann man noch 2 Tage mobil arbeiten und dann steigt auch die Attraktivität des ländlichen Raums, der Dörfer zum ständigen Wohnen dort. Da muss man keinen Zweitwohnsitz nehmen, sondern dann ist der Zweitarbeitsplatz in Berlin.
Aber vielleicht brauche ich ja gar kein Busnetz in dem Sinne. Sie haben die Rufbusse angesprochen. Also wenn mich ich habe vorhin gesagt, Kransdorf oder Leskow ein Rufbus abholen würde und mich zum nächsten Regionalexpress, der ja hier in Großrächen sehr gut fährt, bringen würde, dann wäre ja schon das Problem gelöst.
Und Ihren Einkauf, sagen, wie machen Sie das?
Gab es? Und die werden auch sicherlich mal wieder mal versucht, aber sind nicht in dem Maße angenommen worden. Also man muss schon noch sagen, die Bürger haben auch ein Gebrauchsverhalten, dass sie doch im Zweifel lieber ins Auto steigen, als einen Rufbus zu ordern. Und dann halt auch eine Nachbarschaftshilfe eigentlich in den meisten Dörfern noch ganz gut funktioniert. Wir haben zum Beispiel auch mal einen Versuch gemacht mit einem Bürgerbus. Das ist ja auch so ein Modell, das bundesweit immer wieder mal getestet wird, wo dann halt die öffentliche Hand so einen kleinen Bus stellt und dann halt ehrenamtliche Fahrer sucht, wo jeder vielleicht einmal eine Woche fährt. Das habe ich in mehreren Bürgerversammlungen angeboten, wo es die entsprechenden Diskussionen gab. Da hätten wir nicht mal Fördermittel gewartet, das hätten wir schon hinbekommen als Stadt. Allein ist daran gescheitert, wo es konkret wurde, dass niemand bereit war, ehrenamtlich diese Aufgabe zu übernehmen, Fahrer zu sein. Und diese Rufbusgeschichte ist ja eine professionelle Geschichte. Also wie gesagt, wird immer wieder versucht und ich halte das auch für ein zukunftsfähiges Modell, aber die Annahme funktioniert noch nicht so richtig, auch wenn man das über Jahre versucht. Mhm. Da muss wahrscheinlich auch das Kundenverhalten, das Bewusstsein sich da irgendwie ändern. Es ist immer noch bequemer, ins eigene Auto zu steigen, nicht irgendwie auf jemanden warten zu müssen und dann in den nächsten Ort zu fahren. Und Kransdorf, weil Sie das Beispiel nennen, ist ein wunderschönes Dörfchen, ist ein Waldarbeiterdorf, da wohnen vielleicht 60 Menschen mitten im Wald. Hochromantisch, aber man muss auch so ehrlich sein und sagen, wer so hochromantisch leben will, dass er nur seine 3 Nachbarn und ein paar Hühner da hat, hochromantisch, der kann aber nicht damit fordern, dass da außer dem Schulbus, der fährt ja, noch was fährt. Der muss dann halt bis zur nächsten Bahnstation in wenigen Kilometer Entfernung mit dem Auto fahren oder mit dem Fahrrad.
Also ich konstatiere jetzt aus dem, was ich von Ihnen höre in dieser Runde, dass die Probleme, die Sie haben, eigentlich gar nicht welche sind, die notwendigerweise mit dem ländlichen Raum als solchen zu tun haben, sondern eher mit denen auch größere Städte und größere Orte kämpfen und die Sie möglicherweise auch gar nicht auf der lokalen und vielleicht nicht mal auf der Landesebene lösen können, sondern wo der Bund gefragt ist. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Jens Graf vom Städte- und Gemeindebund, Kerstin Hoppe, die Bürgermeisterin von Schwielowsee, Katrin Lange, Finanzministerin von Brandenburg, Linda Teuteberg, FDP-Bundestagsabgeordnete aus Potsdam und Thomas Zenker hier im Ort, der Bürgermeister von Großräschen. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben, auch dass Sie den langen Weg hierher alle mitgemacht haben, bis auf Herrn Zenker. Für Sie ist es ja gleich vor der Haustür. Danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Forum.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.